Einen wunderschönen Abend. Herzlich willkommen und schön, euch alle wieder hier zu sehen und eure freudigen Geschichte. Das ist immer stimulierend. Und lasst uns mit einem Gebet anfangen. Lieber Vater, wir kommen zu dir dankbar, dass wir deine Kinder sind. Dankbar, dass du der ewige Gott bist, der unveränderliche Gott, der in den Himmel thront und über alle deine Geschöpfe herrscht. Wir danken dir, dass wir dich anbeten können und heute Abend auch besonders darüber nachdenken können, wer du bist und was du tust. Vater, segne uns in dieser Stunde, in der wir ja doch über wirklich tiefen Dingen nachdenken. Über dieses große Geheimnis, wie du bist, nachdenken. Hilf uns, dies auf biblischer Art und Weise zu tun, die deinem Namen Ehre und Ruhm bringt. So beten wir, in Christi Namen. Amen. Zunächst möchte ich zwei Verse aus dem Jakobusbrief vorlesen. Jakobus 1, Kapitel 1, die Verse 17 und 18. Wenn du schon schöne Vorarbeiten gemacht hast, dann hast du das schon mitbekommen, glaube ich. Jakobus, Kapitel 1, Vers 17 und 18. Alle gute Gaben und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also, das Westminster-Bekenntnis, und heute machen wir damit weiter in Kapitel 2. Ja, das sagt sich so einfach, nicht wahr, von Gott. Von Gott und der heiligen Dreieinigkeit. Aber wenn ich darüber reden darf heute Abend, weißt du, ich fühle mich ein bisschen wie Moses vor dem brennenden Dornbusch. Es ist, als würde ich ständig eine Stimme hören, die sagt, Jan, zieh deine Schuhe von deinen Füßen. Denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Es geht also um Theologie. Denn Theologie ist Reden über Gott. Das ist kurz und gut die Bedeutung von Theologie. Aber warum reden und über Gott und studieren über Gott, fragte kürzlich jemand. Das brauche ich doch nicht. Ich kann einfach beten und versuchen, als Christ zu leben. Theologie, nicht für mich. Wenn ich das höre, dann kommen viele Verse der Heiligen Schrift mir in den Sinn, die mir erzählen, wie wichtig dennoch Theologie für uns alle als Christen ist. Schau mal zum Beispiel die berühmten Worten in Jeremia 9. Jeremia, Kapitel 9. So spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, soll sich dessen rühmen, dass er mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Und ja, das sind Worte, die der Apostel Paulus in beiden Briefen an die Korinther aufgreift und wovon er dann sagt, liebe Leute, das gehört zum Zentrum des christlichen Lebens. Und damit echoet Paulus einfach den Herrn Jesu nach in seinem Gebet in Johannes Kapitel 17. Die berühmte Worte ich denke so, ihr kennt die alle. Das ist das ewige Leben, dich zu kennen, den wahren Gott, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Hörst du das? Das ist eigentlich für einige Leute manchmal, wenn man das zum ersten Mal wirklich so darüber nachdenkt, das ist sehr überraschend. Das ewige Leben, die Leute denken, naja, das ist in der Zukunft. Aber das ewige Leben fängt schon jetzt an, wenn wir Gott kennen. Wunderbar. Also genau im Zentrum des Evangeliums und Jesus' eigenes Verständnis des Evangeliums, wofür ist er gekommen? Um zu sterben und wieder aufzustehen und zu fahren in den Himmel, wo er für uns eintritt zu Rechten Gottes. Warum? Dazu, dass sein Volk durch ihn seinen Vater kennenlernt und damit den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist kennenlernt. Und so in der Lage ist, die Gemeinschaft mit ihm zu genießen, wofür wir ursprünglich auch geschaffen wurden. Theologie also ist einfach eine Beschreibung all dessen, was wir von der Schrift her lernen, von der Gnade Gottes. Lernen, wer Gott ist und wie unser Leben mit ihm in Beziehung steht. Wie wir mit ihm versöhnt sind und wie wir für ihn leben. Und damit bin ich, drei Wochen, zurück zu dieser ersten Frage, die im Westminster-Katechismus beantwortet wird. Was ist unser Hauptziel für uns als Menschen? Unser Hauptziel ist es, Gott zu verherrlichen. Und wenn wir ihn verherrlichen wollen, müssen wir ihn kennen. Und wenn wir ihn kennenlernen, kunnen we ons voor immer aan hem erfreuen. Dat is also de Sitz im Leben van ons gesprek heute Abend. Goed, ik heb mir so gedacht, wenn wir erst nach vier Sonntagabenden jetzt bei Kapitel 2 angeland sind, mag dat vielleicht ein Grund zur Verzweiflung sein. Wie lange wird das denn dann dauern? Aber ihr werdet überrascht sein, wie schnell wir durch manche Kapitel kommen. Und Kapitel 2 ist so eines dieser Kapitel, die wir ziemlich schnell durchgehen können. Denn es ist eigentlich grundsätzlich eine Erklärung allgemeiner christlicher Orthodoxie. Ob du mit deinen katholischen Nachbarn sprichst, mit deinem Pfingstbrüder und so weiter, darüber sind wir einig. Unter dem Titel von Gott und der Heiligen Dreieinigkeit geht es in drei Abschnitten, vielleicht hast du schon geprüft, um das Wesen Gottes, wobei, und ich werde das unterscheiden, in 2.1 die Eigenschaften Gottes erläutert werden, in 2.2 die Souveränität Gottes und im dritten Abschnitt die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Erstmal zwei oder drei recht allgemeine Merkmalen. Ich denke, es ist interessant zu bemerken, dass im Bekenntnis die Argumente für die Existenz Gottes gar nicht verwendet werden. Keine Gottesbeweisen hier. Auch in diesem Sinne atmet das Bekenntnis ähnliche Luft wie das, was wir zum Beispiel bei Calvin finden. Der fängt auch nicht damit an. Ohne innezuhalten und darüber zu diskutieren, liefert uns das Fehlen der klassischen Argumente für die Existenz Gottes eine Illustration der vielen Fragen, die immer wieder beim Bekenntnis gestellt werden. So, taugt es, an den klassischen Argumenten für die Existenz Gottes festzuhalten? Oder nicht? Darf man die nutzen in einem Gespräch mit dem Nachbarn? Ist eine gute Methode, um mit Menschen darüber zu diskutieren, die nicht glauben? Oder muss man einfach nur mit der Bibel in den Hand bekennen, was man glaubt? Du siehst schon jetzt, wenn die Frage nach dem Sinn des Bekenntnisses und dem Beitritt zu ihm nicht sorgfältig durchdacht wird, gibt es viele Möglichkeiten, dass Ausrutschen und Unstimmigkeiten entstehen. Was dann auch Geschichte war. In de Verenigde Staten,
zum Beispiel, aber auch in Europa. Und das Zweite, was ich erwähnen möchte, ich habe gerade eine rote Fahne geschwenkt, das Zweite, was ich sagen möchte, ist, dass einer der großen Kritikpunkte, die vor allem gegenüber diesem zweiten Kapitel geäußert würde, darin besteht, dass es vorgibt, eine Definition von Gott zu geben. Kann man eine Definition geben von Gott? So scholastisch ist die Theologie hier, dass die Westminster Divines dummerweise meinten, sie könnten Gott definieren. Aber, sei gerüstet, eine einfache Lektüre des Textes unterstreicht schon, wie weit dies von der Absicht des Bekenntnisses entfernt ist. Zum Beispiel, wenn Sie im Abschnitt 1 von Gott sprechen, zehnmal, dann beschreiben Sie ihn als unfassbar. In andere deutsche Übersetzungen unbegreiflich. Gott ist unfassbar. Und es grenzt schon an Glaubwürdigkeit zu meinen, dass intelligente Menschen, die Gott für unfassbar halten, davon ausgehen, dass sie hier eine Definition von ihm geben wollen. Das haben sie auch nicht gemeint. Und was eigentlich noch schwerwiegender ist, um diese Kritik zu widerlegen, ist Folgendes. Wie die verwendeten Beweistexte zeigen, handelt es sich bei den meisten Aussagen hier im ersten Abschnitt um direkt biblische Zitate. Hast du gesehen, wie eine lange Liste das ist? Schau mal die Fußnoten mit vielen Bibelstellen unter dem Text. Die Beschreibung Gottes ist praktisch eine Aneinanderreihung von Aussagen der Heiligen Schrift. Also die Behauptung, die Theologen in Westminster versuchten eine Definition zu geben, ist genauso, als würde man die Schrift dafür kritisieren, weil sie von Gott als ewig, allmächtig, heilig und so weiter spricht. Und eine letzte Überlegung dazu ist das nicht unbedeutende Phänomen, dass es hier offensichtlich keinen Versuch gibt, eine bestimmte Einordnung von Eigenschaften des Gottes zum Teil des Glaubensbekenntnisses zu machen. Sie sagen nicht, das Wichtigste bei Gott ist, Punkt 1, dass er ewig ist zum Beispiel. Und das andere ist dann etwas weniger wichtig oder das spielt nur eine Rolle in bestimmten Teilen. Nein. Daarbij waren sie zu Recht sehr voorzichtig. Es gibt also Stellen im Bekenntnis, wo es nicht alle Fragen beantwortet, von denen man manchmal annimmt, dass es sie beantworten sollte. Und das sage ich jetzt mal voraus. Wir bekommen nicht alle Antworten über Gott. Vielleicht will jemand mit uns den ersten Abschnitt lesen. 2.1. Rosemarie, vielleicht möchtest du hier kommen für die Aufnahme?
Kapitel 2 von Gott und der Heiligen Dreieinigkeit. 2.1. Es gibt nur einen lebendigen und wahren Gott. Er ist unendlich in Sein und Vollkommenheit. Ein höchst reiner Geist, unsichtbar, ohne Körper, Teile, Leidenschaften, unveränderlich, unermesslich, ewig, unfassbar, allmächtig, höchstweise, absolut heilig, vollkommen frei, höchst. Höchst absolut, er wirkt alle Dinge nach dem Rat seines unveränderlichen und vollkommen gerechten Willens, zu seiner eigenen Ehre, vollkommen liebend, gnädig, barmherzig, geduldig, überfließend an Güte und Wahrheit. Er vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, belohnt diejenigen, die ihn eifrig suchen, und ist gleichzeitig höchst gerecht und schrecklich in seinen Gerichten, hasst alle Sünde und will keinesfalls den Schuldigen freisprechen.
Na, das ist schon sehr viel, nicht? Da kann man 20 Sonntagabenden mitfüllen. Sehr viel. Und auch sehr kompakt. Sehr kompakt. Aber so gut. So gut. Ist, denke ich, einer der Gründe, warum das Bekenntnis so gut ist, weil wir es buchstäblich zu Hause in unserer Andacht verwenden können. Hä? Am Morgen früh, am Abend, spät am Abend. Vor allem, wenn man all diese Bibelstellen dabei bezieht. Wir können sie aufspüren, in die Schrift eintauchen und sehen, wie das alles die Frucht von Bibellektüre ist. Man könnte schon den ganzen Tag über jede Eigenschaft Gottes meditieren. Nun, zur Erläuterung des hier Gesagten, lass mir auf zwei oder drei Dinge hinweisen. Denn hier kommt eindeutig die gesamte Lehre Gottes zum Ausdruck. Bitte beachte die auf den ersten Blick recht seltsame Aussage, dass Gott ein höchst reiner Geist ist. Ich habe schon gedacht, was stellt ihr sich dabei vor? Gott, ein höchst reiner Geist. Na, jetzt mein Vergrößerungsglas darüber. Gott ist ein höchst reiner Geist. A most pure spirit, auf Englisch. Mit dieser Formulierung machen die Divines zwei Unterscheidungen. Erstens eine, um uns vor der Annahme zu bewahren, dass alles Geistige, wie wir heute sagen, alle Spiritualität, von ein und denselben Charakter ist. Darin ist implizit erhalten, dass es nicht nur reinen Geist gibt, es gibt auch unreinen Geist. Unreine Spiritualität. Und natürlich bedeutet das für das Westminster, dass nicht jede geistige Erfahrung, wie die Leute dann so gern sagen, ich habe das erfahren, dass das auch wirklich eine Gotteserfahrung ist. Nicht alle spirituelle Erfahrungen sind gesunde Erfahrungen. Gott ist reiner Geist. Und zweitens, damit sagen wir, dass Gott unvermischter Geist ist. Unvermischter Geist. Sag mal, der Mensch, wir haben natürlich auch nicht nur Seele und Leib, wir haben auch einen Geist. Aber wir sind nicht reiner Geist in diesem Sinne. Wir sind leiblicher Geist. Wie wir heute so schön sagen, wir sind ein psychosomatisches Wesen. Das spürt man dann auch, wenn man manchmal etwas psychische Probleme hat, dass das dann wieder einen leiblichen Ursprung hat. Also bei uns ist das ein Zusammenhang. Man kann sich deinen Geist ohne dein Leib eigentlich nicht denken. Aber Gott ist reiner Geist. Want hier wird so implizit ein Gegensatz zwischen der Heiligkeit Gottes und der Sündhaftigkeit von bösen Geistern gezogen und ein Gegensatz zwischen dem leiblichen Charakter des Menschen und dem rein geistigen Wesen Gottes. Und das wird noch weiter unterstrichen durch die Unterscheidung zwischen reinen Geistern und dem Wesen Gottes als reinstem Geist. Auf Englisch, God is a most pure spirit. Wunderbar, hè? A most pure spirit. Eine weitere Formulierung, die beim Lesen auffällt, ist die, dass dieser höchst reiner Geist unsichtbar ist. Wir können Gott nicht sehen. Johannes hat das auch an manchen Stellen erwähnt. Gott kann man nicht sehen. Ohne Körper steht hier, ohne Körper, ohne Teile. Das ist eine Betonung der Einfachheit Gottes. Und, sehr interessant, er ist auch ohne Leidenschaften und unveränderlich. Nou, ich muss ehrlich sagen, das sind zwei Aussagen, die heute sehr negative Reaktionen auslösen. aber die im 17. Jahrhundert einfach zusammengehören. Und dies ist es, worauf die meiste, wenn nicht sogar alle Kritik auf unser Bekennen von Gott basiert, die immer wieder versucht, Gott menschenähnlicher zu machen. Menschenähnlich. Ich erinnere mal an was Luther in seiner Polemik mit Erasmus sagte. Erasmus, dein Gott ist zu menschenähnlich. Und was ist immer der Effekt? Sag mal, der Netto-Effekt mit so einer Theorie. Dass wir Gott umso weniger anbeten. Je menschenähnlicher wir Gott sehen, umso weniger anbeten wir ihn. Denk mal darüber nach. Waarom zal man iemand aanbeten die er ganz ähnlich is wie wir? Meine Lieben, glaub es nicht, wenn die Menschen diese Sicht von Gott ein negatives Konzept nennen, sondern das ganze Leben der Kirche, die Liebe um Gott zu kennen, Gott zu vertrauen und ein echtes Herz für die Anbetung Gottes zu haben, hat damit zu tun. Je größer er ist, desto mehr erkennen wir, obwohl er uns als sein Ebenbild geschaffen hat, dass er anders ist als wir. Hör mal wieder die Offenbarung. Die tekst is hier ook erwähnt, hè? Exodus 2 Mose 3. Die Offenbarung, die Mose am brennenden Dornbusch bekam. Er is Yahweh. Er is der Ich Bin. Dat is gemeint met das Absolut. Ich Bin. Der da war, der da ist und der da sein wird. Und dann denke ich mal, ich, kleiner Jan, wer bin ich? Ich bin der, der einmal noch nicht war. Ich bin der, dessen Herz eines Tages aufhören wird zu schlagen und dessen Gehirn aufhören wird zu funktionieren. Und die Leute willen dann von mir in der Vergangenheitsform sprechen. Da war ja mal der Jan. Aber er ist immer, er war immer und wird immer sein, ich bin. Und wenn ich versuche das zu meistern, dann bekomme ich einfach Kopfschmerzen. Wenn ich denke, dass meine Fähigkeiten als Mensch den Gott, der das Universum erschaffen hat, vollständig begreifen können. Ja, dann werde ich Kopfschmerzen bekommen. Und wenn ich keine Kopfschmerzen bekomme, werde ich mich als zutiefst arrogant erweisen. Und in beiden Fällen werde ich kein demütiger Anbeter sein. Und was denkt ihr? Was soll doch der Grund dafür sein, dass in unserer Zeit so viel Feindseligkeit gegenüber dieser klassischen Lehre von Gott herrscht? Ist es vielleicht die enorme Hinwendung zum Selbst und die irrige Vorstellung, dass Gott nur dann wirklich mitfühlend sein kann, wenn er ist, wie ich bin, wenn er fühlt, wie ich fühle. Wenn er nicht so leiden kann, hè, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen das, wenn er nicht so leiden kann wie ich, kann er nicht wirklich ein barmherziger Gott für mich sein. Und wie sollen wir darauf reagieren? Ja, bekennen ist natürlich auch immer verteidigen. Daar überreden. Was glaube ich dann jetzt? Ich versuche es mal so. Zwei meiner Freunde sind Ärzte. Einer Hausarzt, andere Psychiater. Wenn die Eltern zu den einen gehen und sagen würden, wenn du nicht das erlebt hast, was mein Sohn erlebt hat, möchte ich nicht, dass du ihm hilfst. Das wäre verrückt, oder? Oder wenn jemand zu dem anderen käme und sagen würde, wir wollen dich nicht als Psychiater, wenn du nicht das erlebt hast, was ich erlebt habe. Dann erkennen wir sofort den Irrtum dieser Argumentation. Wir sehen die kranke Logik davon in allen Bereichen. Aber warum wenden wir sie nicht auf den größten aller Bereiche an? Meine Lieben, ist heute ganz, ganz, ganz wichtig. Also ein unveränderlicher Gott ohne Leidenschaften. Aber ja, wir müssen das natürlich auch ein bisschen hören,
mit die Ohren des 17. Jahrhunderts. Versuchen wir mal, es soll diese Aussage des Westminsters zu verstehen im Lichte des 17. Jahrhunderts, entsprechend ihrer Intention. Denn man könnte die Theologen von damals leicht missverstehen, dass sie sagen, Gott, nein. Gott hat gar keine Leidenschaften und dann kommt man ganz schnell auf die Idee, dass Gott doch ein ziemlich lebloser Geist ist. Aber für die Westminster Divines bedeutet die Unbeweglichkeit Gottes die Tatsache, dass Gott sich nicht von Leidenschaften hinreißen lässt. Die Unbeweglichkeit Gottes impliziert nicht, dass Gott kein starkes Gefühl hat, sondern es impliziert, dass Gottes Gefühle, Gottes Liebe, Gottes Zorn, Gottes Barmherzigkeit, alle Aspekte seines Wesens, dass Gott darin nicht der Gefangene der Umstände einer externen Welt ist. Er ist nicht die Gefangene, wie wir dann oft das sind, von unseren Gefühlen und Emotionen. Und in der Sprache des 17. Jahrhunderts bezeichnet eben die Erfahrung von Leidenschaften genau die Erfahrung von äußeren Faktoren emotional beherrscht zu werden. Das ist een lange Satz, daar heb ik al lang über nagedacht. Ik wil het nogmaals herholen. In de damalige Sprache deutete man die Erfahrung von Leidenschaften genau als eine Erfahrung von äußeren Faktoren emotional beherrscht zu werden. Eher ein Gefangener als ein Herr zu sein. Schau mal. Gott hat die Welt aus eigenem Antrieb erschaffen und macht von sich selbst bewegt die Menschen selig. Niemals braucht er ein Versagen zu bereuen. Nie wird er mit Umständen konfrontiert, die er nicht vorher gesehen hat. Und niemals kann man von Gott sagen, ach, jetzt ist er desillusioniert. Jetzt ist er dann so enttäuscht. Ja. So meinten die Westminster Divines, Gott ist ohne Leidenschaften in diesem engen Sinne. Denn, wie geht's weiter? Nächste Seite in ihrem Buch, nächste Seite. Dieser Gott ist vollkommen liebend, gnädig, barmherzig. Genau dieser Ich Bin, der unabhängig von der Schöpfung sein Wesen in zichzelf staat, dieser Gott, offenbart zich Mose als derjenige, die die Not seines Volkes in Ägypten ziet und der gekommen ist, um es zu erlösen. Liebend, gnädig, barmherzig, geduldig, vergebend, belonend und gleichzeitig höchst gerecht und die Sünde hassend. Nou, wenn ich das so lese, man kann in normalen Sprachgebrauch diese Dinge schon als Leidenschaften bezeichnen, oder? Gott hat sicher sehr starke Gefühle. Wenn du in Gespräch gehst mit Leuten, die viel Kritik haben über die Westminster, dann fängt das immer hier an. Wir werden noch darüber zurückkommen, in Kapitel 3, Kapitel 5 und so weiter. Aber die Westminster Theologen widersprechen sich hier nicht. Sie verwenden Leidenschaften in einem eher technischen Sinn. Und natürlich, wie die Menschen damals mit dem Begriff umgehen, muss man die Unveränderlichkeit Gottes nicht so verstehen, dass sie Gott als statisch darstellt, sondern im Sinne von unveränderlich in der Ausübung aller seiner Eigenschaften. Und schau mal, die Belegstilen, hè? Die Belegstellen unter Buchstabe H. Wie in Malachi, Kapitel 3, Vers 6. Ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Darum habt ihr nicht aufgehört, Jakobs Sohne zu sein. Dann erfahren wir etwas von der Trost, dass Gott unveränderlich ist. Das ist eigentlich auch unsere Rettung. Und in Jakobus 1, Vers 17. Bei Gott gibt es weder Veränderung,
noch wechselnde Schatten. Gott ist unwandelbar. Das heißt, er ist mit sich selbst völlig im Einklang in all seiner Eigenschaften. Wir können uns auf ihn verlassen. Auch die großen Kirchenlieder, das finde ich immer so interessant, die großen Kirchenlieder von Martin Luther, Paul Gerhard, was wir heute Morgen gesungen haben und heute Abend noch werden singen, hebben sie van der Not und von den Klagen des Volkes Gottes sprechen, die keren immer wieder zu diesem Gewissheit zurück, dass er derselbe ist. Da finden wir unsere Kraft und unsere Hilfe. Wunderbar, wie wir sogar in unseren Liedern ein starkes Zeugnis dafür finden, was Christen immer wieder entdeckt haben, dass er der unveränderliche Gott ist, der Anker unserer Seele, wenn wir uns in unserer tiefsten Not befinden. Und es freut mich so, das heute Abend wieder zu bestätigen. Interessant ist dann hier die Betonung, dass Gott seine Herrlichkeit nicht von seiner Kreatur bezieht. Das ist das Wunderbare in Abschnitt 2. Wenn wir das mal lesen. Gott hat alles Leben, alle Herrlichkeit, alle Güte, alle Seligkeit in und aus sich selbst. Und er ist allein in und für sich selbst allgenügsam und bedarf keiner Geschöpfe, die er gemacht hat, noch bezieht er irgendeine Herrlichkeit von ihnen ab. Aber, und hier ist die Erklärung der Divines für dieses scheinbare Paradoxon, dass die Schrift, nachdem sie gesagt hat, dass Gott alle Herrlichkeit in sich selbst besitzt, davon dennoch spricht, dass Gott verherrlicht wird in der Welt, in der Kirche. Er hat alles in zichzelf und dennoch wird er auch verheerlijkt. Und das Bekenntnis weist darauf hin, aber das darf man nicht so verstehen, als ob Gott für den Besitz seiner Herrlichkeit von der Schöpfung oder von der Kirche abhängig wäre. Nein, vielmehr offenbart er in der Schöpfung und durch die Kirche die Herrlichkeit, die er in zichzelf inne had. Ik lees weiter in 2.2. Er bezieht von ihnen keine Herrlichkeit, sondern manifestiert nur seine eigenen Herrlichkeit in, durch, an und über ihnen. Ist das nicht herrlich kompakt? Wie viel man in diesen vier Präpositionen sagen kann. Ich weiß, es gibt auch ein paar Theologiestudenten, die sich diese Aufnahme anhören, im Audiodatei. Darf ich, liebe Brüder, darf ich auch ein Wort zu dir sagen? Wenn du, und wir freuen uns darüber sehr, wenn du in den Predigtdienst gehst und dich von Zeit zu Zeit mit dem Begriff der Herrlichkeit konfrontiert siehst und dich fragst, wie um alles in der Welt, wie kann ich meine Brüder und Schwestern die Vorstellung von der Herrlichkeit Gottes vermitteln? Na, genau diese wunderbaren Präpositionen, die das Bekenntnis verwendet, geben dir praktisch einen Umriss für eine ganze Reihe von Predigten über Gottes Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit in, durch, an und über seinem Volk. Zumindest hast du dann ein Monat Predigtitel, wenn nicht sogar Outlines. Viertens, und Achtung, Gott wird hier, siehst du das? Gott wird hier als die einzige Quelle allen Seins bezeichnet. Das ist eine etwas vorsichtige Aussage, die darauf hindeutet, dass die Westminster Divines, wenn sie von Gott als Wesen sprechen, ihn nicht als Teil einer größeren Kategorie betrachten, sondern vielmehr als eine Sonderkategorie, als die Quelle aller Kategorien. Alles Sein hängt vom Gottes Sein ab. Und fünftens ist in diesem Zusammenhang zu beachten, wie das Bekenntnis den Unterschied unterstreicht zwischen unserem Wissen über das Universum und Gottes Wissen über das Universum. Schau dir mal die nächste Zeile an, auf der nächsten Seite, Seite 11. Da heißt es, vor seinen Augen liegt alles offen und offenbar, sein Wissen ist unendlich, unfehlbar und unabhängig von der Schöpfung. Für ihn ist nichts bedingt oder ungewiss. Das hört sich vielleicht ein bisschen philosophisch an, aber hier gibt es die typisch reformierte Betonung, dass unser Wissen über das Universum vom Universum abhängig ist. Können wir die Bäume und die Berge nicht sehen? Wir hätten keine bloße Ahnung von der Schöpfung. Gottes Wissen über das Universum ist aber nicht vom Universum abhängig, um es zu kennen. Und für die Divines lässt sich die Wahrheit am besten andersherum ausdrücken, die ganze Existenz und alle Erfahrung des Universums sind von Gottes Wissen über das Universum abhängig. Klingt ein bisschen mysterieus, nicht? Du denkst vielleicht, ja, das ist für mich höhere Mathematik. Aber es ist dennoch wichtig, auch für das, was noch kommen wird. Denn hier geht es um den Unterschied zwischen Gott und Mensch. Hör mal zu. Der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf reicht bis zu der Art und Weise, wie Gott die Dinge wissen kann. Gott kennt die Dinge anders als wir. Wir kennen die Dinge. Waarom kennen wir die Dinge? Waarom kennst du deine Haustür? Waarom kennst du deinen Auto? Weil sie sind. Sie sind einfach da. Und daarom kennst du sie. Ja. Aber Gott kennt die Dinge und daarom sind sie. Daarom kann er so einfach sagen, es sei Licht. Oh, es gibt Licht. Das ist der große Unterschied. Und deshalb sagt das Bekenntnis weiter, nichts ist für ihn bedingt oder unsicher. Ich lese Zeitungen. Es gibt für mich viele Dinge, die unbestimmt und ungewiss sind. Frieden oder Krieg. Wie lange wird es noch dauern in der Ukraine? Keine bloße Ahnung. Gesundheit oder Krankheit? Wir wissen nicht, was noch kommt. Wir werden noch zu Kapitel 5 kommen. Über Gottes Vorsehung. Die ist für uns sowohl unbestimmt als auch sehr ungewiss. Aber für Gott ist es weder bedingt noch ungewiss, sagen die Divines. Und ich sage es mal ganz konkret, auch onze Zugang zu Kapitel 5 hängt von seinem Wissen af. Wann wir, wo wir, wie wir en wenn wir zu Kapitel 5 kommen werden. Was weiß ich davon? Kann krank sein, oder? Und natürlich ist dies ein ziemlich überwältigender Teil für uns, denn wir stoßen an die Grenzen unseres Wissens. Aber es ist offensichtlich Teil dieser göttlichen Unfassbarkeit, die das Bekenntnis in Abschnitt 1 hervorgehoben hat. Und es unterstreicht die Überzeugung und auch die Warnung des Westminsters, wir dürfen Gott nicht nach unserem eigenen Bild machen. Daarom heb ik heute Morgen gezegd, Gott weiß das. Wir brauchen ein Bild. Aber hij sagt dann, ich schenke dir mein Bild. Mein Sohn, Gott, der unsichtbare Gott, hat uns sein Bild geschenkt. Aber bitte mach kein eigenes Bild. Und ich sage schon mal voraus, dies ist das Prinzip, das die Divines später in ihrem Verständnis von Gottes Erwählung und in ihrer Darstellung Gottes Souveränität aufgreifen werden. Sag mal so, Gottes Wissen über ein Ereignis in der Zukunft Gottes Vorherwissen in diesem Sinne ist kein Vorwissen. Es ist, wie sage ich das? Es ist kein bisschen wie durch ein Fernglas vorausschauen, um zu sehen, was geschehen wird. Unabhängig von seinem Wissen darüber, was geschehen wird. Aber sein Vorherwissen über was geschehen wird, ist die Grundlage dafür, dass es geschieht. Aber dazu kommen wir höchste, hoffentlich nächstes Mal. Zum Schluss, Abschnitt 3, und dann ist wirklich wahr, was es über Konsens heißt, auf die Trinität. Was wir hier lesen, ja, da hat die Reformation nichts geändert. Hier gibt es wesentliche Übereinstimmung mit der katholischen Kirche. Eindeutig orthodox. Einfach und kompakt. Die Divines betonen hier die Einheit der Gottheit, in der es eine Verschiedenheit gibt von Personen. Wichtig, wenn man im Gespräch ist mit Muslimen und mit Jehovas Zeugen. Und dann, nachdem sie von der Verschiedenheit gesprochen haben, kehren sie wieder zurück, um die Einheit zu betonen. Ein in Wesen, Macht und Ewigkeit sind Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und dann, wie sind die Beziehungen in der Trinität zu denken? Ja, dann zeigt sich hier die große augustinische Tradition, dass wir diese Dinge nicht sagen, weil wir sie völlig verstehen, sondern aus zwei anderen Gründen. Und ich liebe den ersten Grund, das ist eigentlich ganz einfach. Eher etwas zu sagen, als nichts, wie der Augustinus sagt. Ich mag das. Lieber etwas sagen, als nichts. Und B, der andere Grund, das ist die Grenze zu ziehen, jenseits derer wir von gesunder Lehre zur schädlichen Ketzerei fallen. Nochmals, was wir hier lesen, das hat die Reformation nicht geändert. Sie sagt drei Dinge. Der Vater ist von niemandem geboren noch ausgegangen. Und damit wird bereits angedeutet, was für die anderen Personen gilt. Der Sohn ist von Ewigkeit vom Vater geboren. Und der Heilige Geist ist vom Vater und Sohn ausgegangen. Ich muss sagen, wie das dann heißt in die Bücher, hier vertritt das Bekenntnis die westliche Position. Tut mir leid, dass was ich jetzt sage vielleicht ein bisschen abacadabra ist, aber dahinter steckt die Spaltung, kennst du das? Schon 1000 Jahre, die Spaltung der christlichen Kirche im Westen und die Orthodoxen in Europa. Wenn wir heute alle viele reden über die Kirill in Moskwa und die ukrainische orthodoxe Kerk, das ist eigentlich das Unterschied, katholisch, orthodox und dann katholisch und auch protestantisch. Das hängt mit Debatten zusammen, damals über die ewige Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Geht der Heilige Geist, geht er aus vom Vater, nur vom Vater oder auch vom Sohn? Für uns ist das wichtig, dass er auch vom Sohn ausgeht, der Sohn ist das Wort. Und in die orthodoxe Tradition ist das nicht so wichtig. Da hat das Wort eine Nebenfunktion. Und das heißt dann also, dass man einen eigenen Zugang zum Vater hat, vom Werk des Heiligen Geistes, neben das Wort. Und dann kommt man die typisch orthodoxe Mystik, die ganz eigenartige Spiritualität von Osten. Aber das ist vielleicht voor een andere Abend, das führt uns vielleicht ein bisschen zu weit. Aber hier ist es die westliche Position. Gut. Zum Schluss. Wenn wir den ganzen biblischen Reichtum nehmen, dann haben wir keinen Grund uns zu fürchten, dass Gott weit weg ist, weit hoch, weit weg, aber nicht nah. Dann brauchen wir nicht zu fürchten, dass Gott einen heiligen Ort bewoont. Sicher, das tut er. Aber ist auch der Gott, der bei denen woont, mit einem zerschlagenen Herz, wie Jesaja sagt, und einem demütigen Geist. Und darum, Wenn wir den ganzen Bibel nehmen, dann haben wir einerseits den unveränderlichen Gott, der unsere Zuflucht ist in einer sehr stark verändernden Welt, und haben gleichzeitig, wenn wir beten, das herrliche Bewusstsein einer tiefen Freundschaft. Und das, meine Lieben, ist die Geschichte der Kirche immer, immer wieder. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für diese Dinge, die, ja, wir haben es alle gespürt, die viel zu groß und herrlich sind. Zu groß, als dass wir sie ganz verstehen könnten. Du bist der ewige, unveränderliche, treue Gott, und dir gebührt alle Herrlichkeit und Ehre. Wir preisen dich, o Herr, und danken dir, dass wir in diese großartigen Dinge eintauchen können, die so wunderbar sind. Und wir beten, wenn wir jetzt in die neue Woche gehen, dass wir weiterhin darüber nachdenken, wer du bist, und dich, unseren dreieinigen Gott, anbeten. Für die Liebe und für die gnädige Freundschaft uns erwiesen. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Euch alle noch einen schönen Abend, seid Jesus anbefohlen und geh in Frieden.